ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind einmal mehr in Georgien, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind im Nordwesten Georgiens, in Samegrelo, auch bekannt als Mingrelien. Naja, bekannt. Ich kannte es vorher nicht und da bin ich sicher nicht der Einzige, aber es lohnt sich. Wenn wir in Georgien sind, dann natürlich mit Tatjana Montik. Hallo Tatjana.
Hallo Udo. Zunächst vielen Dank für die Einladung. Inzwischen kennen wir uns schon ziemlich lange und ich weiß, dass dir sehr viel von mir bekannt ist. Ja, tatsächlich habe ich nicht nur in Georgien gelebt, sondern auch in Wien, Berlin, Kiew, St. Petersburg. Aber Georgien ist für mich eine ganz besondere Liebe.
Genau, Tatjana, wir haben schon ein paar Sendungen gemacht und das ist gut, dass du dich kurz schon mal vorgestellt hast. Vor einmal muss es immer sein, nochmal erklären, wo du da gerade bist. Wir haben ja schon ein paar Georgien-Sendungen gemeinsam produziert, gerade erwähnt. Warum denn diesmal Samegrelo?
Weißt du, ich denke, diese Geschichte musste erzählt werden. Zum einen gibt es dort eine super schöne Natur, die Landschaften sind fantastisch, das werden wir in der Reportage hören. Und zum anderen gibt es ein lebendiges Reichtum an Traditionen und an alten Überlieferungen, die aber die Menschen noch heute irgendwie leben. Und das für mich ist es sehr wertvoll gewesen, das zu erfahren.
Viel Natur hast du erwähnt, noch mehr Geschichte hast du eben auch erwähnt. Was ist dir am wichtigsten?
Die Menschen. Die Menschen, die ihre Geschichte kennen, die sich dafür begeistern, die ihre Heimat lieben und die auch die Liebe zu ihrer Heimat mit den Gästen bereit sind zu teilen. Und natürlich ist das Essen dort phänomenal.
Tja, aufs Essen kommen wir auch noch zu sprechen. Die Menschen, sagst du, Tatjana, Georgien ist dir ja so wichtig. Klar, du lebst dort, dass du sogar gerade ein Buch darüber geschrieben hast. Da gehst du einmal durchs ganze Land, richtig?
Ja, ich möchte gerne die Leser auf eine Reise mitnehmen in Zeit und Raum. Da werden die Regionen vorgestellt, wie ich sie erlebt habe, aber auch wie Reisende aus den vorherigen Jahrhunderten Georgien erlebt haben. Und das habe ich so ein bisschen gegenübergestellt und gezeigt, wodurch und womit das Land heute dran ist.
Wir starten jetzt mit Tatjana Montik und einer Freundin mit einem Boot auf dem Abascha.
Unsere Reise beginnt in Matvili. Die sanften grünen Hügel erinnern sofort an die Toskana. Unser Wagen gleitet ruhig über die Straßen, von Anhöhe zu Anhöhe, überquert immer wieder kleine Flüsse. Und überall tauchen sie auf, die Ruinen uralter Festungen und die Silhouetten der Kirchen auf den Hügeln. Samegrelo ist ein Land voller Weite, Luft und Freiheit. In Matvili befindet sich eines der Naturwunder Georgiens, ein Canyon der Superlative. Es ist eine tiefe, in Kalksteinfelsen geschnittene Spalte, die der Fluss Abascha über Jahrtausende geformt hat. Selbst an den heißesten Sommertagen ist es hier kühl. Es wäre eine Sünde, sich nicht in einem Boot durch diese erfrischende Schlucht treiben zu lassen. Später lässt sich die Gegend auf einem malerischen Wanderweg mit Brücken und Aussichtsplattformen erkunden. Die Natur ist hier unberührt. Üppiges Grün und Wasser im Überfluss. So habe die Natur in prähistorischen Zeiten ausgesehen, sagen die Einheimischen. Uns wird klar, so sah das Paradies auf Erden aus. Diesen Canyon als Naturschutzgebiet mit modernem Tourismuszentrum gibt es erst seit 7 Jahren. Die Mitarbeiterin des Infozentrums, Ani, ist Zeugin dieser Entwicklung.
Für uns alle hier ging es sofort bergauf. Die gesamten 500 Menschen aus dem Ort sind im Tourismus untergekommen. Sogar jene, die im Ausland gearbeitet haben, sind heimgekehrt, um ein Gästehaus oder ein Restaurant zu eröffnen.
Musik. Nach so einer erfrischenden Bootsfahrt muss man sich anständig stärken. Wir fahren in das Dorf Balda, direkt am anderen Ufer des Abascha-Flusses. Asa und Gia haben uns eingeladen. Die beiden sind bekannt für ihre Gastfreundschaft. Auf der großen sonnigen Wiese stehen zwei traditionelle Häuser mit markanten Außentreppen. Eins für die große Familie, das andere für die Gäste. Im Garten eine gemütliche Laube für gemeinsame Mahlzeiten und ein separates Küchenhaus. Asa sagt, sie könne überhaupt nicht gut singen, aber dafür umso besser kochen. Heute bereitet sie zwei mingrelische Spezialitäten zu. Gibjalea, eine Käsevorspeise, und Elargi, eine typische Beilage. Die Küche Migreliens ist scharf und pikant, denn sie verwendet viele Gewürze. Und genau deshalb sind diese beiden Gerichte perfekt, denn sie mildern die Schärfe wunderbar ab. Asa führt uns in ihr Küchenreich, das bewusst getrennt vom Haupthaus steht. Sie holt ein großes Stück jungen Frischkäse, den Chkinti, hervor. In einem Mörser zerstampft sie den fein gehackten grünen Chili, ein Bündel Minze und Salz zu einer leuchtenden grünen Masse. Dann schneidet sie den Käse in kleine Stücke, übergießt sie mit kochendem Wasser und rührt das Ganze etwa 5 Minuten lang um.
Unser Käse ist nun zum Teig geworden. Wir legen darauf die Hälfte der Füllung, verteilen alles gut und machen aus dem Käseteig eine Roulade, verteilen den Rest der Würzmischung darauf und beträufeln alles mit etwas Milch.
Fertig ist unser Gibjalea. Es schmeckt zart und wunderbar erfrischend. Ehemann Gia ist derjenige, der immer für den besten Käse sorgt. Er kann zur Not auch selbst kochen, für sich und seine Gäste. Er nimmt sie gerne auf das Hochplateau Aschi mit, auf 2200 Metern über dem Meeresspiegel, wo seine Kühe im Sommer grasen.
In den Bergen füttere ich meine Kühe nicht zu, kein anderes Futter außer Gras. Ich melke meine Kühe zweimal täglich und morgens mache ich den Käse. Ein natürliches Bioprodukt.
Gleich wird Elargi gekocht, eine breiartige Beilage aus weißem Maismehl, in dem eine große Menge Frischkäse geschmolzen wird.
Elargi ist die Visitenkarte unserer Küche. Und der Shtkinti-Käse ist unser Reichtum. Elargi und Gebshalia sind die Speisen, mit denen wir unsere besonderen Gäste ehren.
Da eilt Gia schnell zu Hilfe.
Ich bin ein Elargi-Meisterkoch. Dieser Brei gehört tüchtig gerührt. Gleich steigt der Brei hoch und ich ziehe diese Masse in die Höhe bis zu 4 oder 5 Metern.
Als wir in der gemütlichen Laube unsere Speisen genießen, erzählt uns Gia die Geschichte, wie er seine Asa vor 25 Jahren geheiratet hat.
Ich habe meine Asa entführt. Ich half ihrem Vater auf einer Baustelle und sah Asa dort. Ich habe mich sofort verliebt. Sie studierte damals, war nur kurz zu Besuch zu Hause und schaute mich nur schief an. Wer ist das denn überhaupt? Ich respektiere zwar Frauen, aber so ist eben unsere Tradition. Früher wurden in 70% der Fälle die Bräute geraubt, auch wenn sie das nicht wollten. Unsere Großväter und Väter. Diese Tradition gab es in Georgien schon immer.
Was für ein Brauch, um Gottes Willen. Wie fühlt es sich an, entführt zu werden? Darauf Asa.
Es war eine sehr schwierige Zeit für mich. Am Anfang, die ersten 5 Jahre, das werde ich nicht verneinen. Ich habe nach meiner Mama gerufen. Ich, das einzige behütete Kind in der Familie, landete plötzlich hier in Balda. Aber die Zeit heilt alle Wunden. Heute bin ich glücklich in unserer großen Familie, mit meinem Mann, meinen Kindern und Enkelkindern.
Gewöhnung, die zur Liebe heranwächst, gibt es offenbar, wenn auch selten. Jedenfalls heißt Georgi, der 26-jährige Sohn des Ehepaares, diese Heiratsmethode nicht gut. Er sagt, heute sei die Welt anders. Nun werden die Bräutigame entführt. Und er warte mit Ungeduld auf eine solche Entführung. Gerade ist eine Familie aus Frankreich zu Besuch. Zu viert bereisen sie Georgien mit Fahrrädern. Um die Gäste zu bedienen, helfen alle mit. Sogar die 11-jährige Barbara, die perfekt Englisch spricht und für die Unterhaltung sorgt. Die Kleine lebt mit ihren Eltern in Tiflis und besucht ihre Großeltern nur in den Ferien. Doch am liebsten würde sie für immer hier bleiben.
Ich liebe es hier, weil meine Freunde hier sind. Die Natur ist so wunderschön. Man kann zum Fluss, in die Schlucht, in die Berge gehen, einfach überall hin. Es wird einem hier nie langweilig, weil alles einen einfach glücklich macht. Immer wenn ich hier bin, reite ich. Es ist einfach fantastisch. Mein Opa sagte mir einmal, ich reite gut und ich möchte, dass meine Enkelin das auch lernt.
I can ride the horse very well, so I want my grandchild to ride a horse too, because gents, you know.
Elatschi, Gepschalia, wir waren schon mal kulinarisch unterwegs. Georgien ist ja auch ein Weinland. Mittlerweile finden sich Flaschen auch immer häufiger im deutschen Weinläden und Regalen, habe ich jedenfalls gesehen. Empfehlenswerter Wein, Tatjana?
Unbedingt. Georgien hat bekanntlich über 500 endemische Weinsorten und die Önologen behaupten, dass viele europäische Weine ihren Ursprung in Südkaukasus haben. Und in Westgeorgien sind die Weine ein bisschen leichter und verspielter, wie eine leichtsinnige Frau, würde ich sagen. Und in Zentral- und Ostgeorgien sind die Weine mehr substanziell und sie haben mehr Gehalt. Also kann man sich orientieren.
Daran kann man sich orientieren. Vielen Dank für diese Empfehlung. Das war jetzt der schöne Teil, Tatjana. Aber wir müssen auch einmal auf die politische Gegenwart Georgiens zu sprechen kommen. Die Gesellschaft ist ziemlich zerrissen, nicht, oder?
Leider ist das der Fall. Die Gesellschaft ist aber nicht so richtig zerrissen, sondern sie wird zerrissen, würde ich sagen. Die Wahlen vom letzten Jahr wurden manipuliert und eine Partei hat die Macht usurpiert. Dafür hat sie verschiedene Methoden angewandt, solche wie die Administrativressource und die Einschüchterung. Und inzwischen gibt es eine sehr traurige Wahrheit im Lande. Es gibt sogar politische Gefangene. Und wir haben gelernt in diesem letzten Jahr, dass sich die Demokratie sehr schnell einwickeln lässt. Ich fürchte, das ist nicht nur für Georgien anwendbar. Das ist alles eine sehr traurige Entwicklung, leider nicht nur für mich, sondern für viele Menschen.
Tja, schauen wir einmal in die Zukunft. Ich weiß, das ist schwierig, aber es geht ja auch um die Frage, Europa oder Russland, was die Beziehungen angeht, wohin wird sich das Land deiner Meinung nach am Ende neigen?
Ich denke, das ist eine sehr schwierige Frage, ob das eine Zerrissenheit zwischen dem Westen und Russland ist. Ich denke, vielmehr ist das eine Angst der Georgier vor Russland. Und diese Angst wird durch die Regierung missbraucht. Und diese Angst wird geschürt. Und das war auch ein Motto bei der letzten Wahl. Habt ihr Angst vor Russland? Habt ihr Angst vor einem neuen Krieg? Wir garantieren, dass wir keinen Krieg mit Russland haben. Und damit haben sie natürlich getrumpft.
Du lebst in Tiflis, Tatjana, der Hauptstadt Georgiens. Immer wieder als ganz toll beschrieben von dir, auch von anderen. Unterscheidet die sich vom Rest des Landes?
Natürlich. Das ist, glaube ich, wie mit jeder Hauptstadt der Fall. Da gibt es viel mehr Kulturveranstaltungen. Außerdem ist Tiflis ein Schmelztiegel von Kulturen und Nationen. Darüber haben wir eine Sendung gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und natürlich kann man aber auch hier sehr schön wandern und schöne Aussichten genießen, was man wahrscheinlich nicht erwarten würde. Aber es gibt auch Anhöhen, schöne Berghänge und man kann wunderbar spazieren und wandern gehen in Tiflis und in der Umgebung.
Genau, den Schmelztiegel, den hatten wir auch schon mal. Wir setzen jetzt unsere Reise durch San Megrelo fort mit Tatjana Montig.
Südlich von Matvili liegt die antike Stadt Nokalakevi, das griechische Archäopolis. Man sagt, Nokalakevi oder zu Deutsch alte Stadt könnte schon im 13. Jahrhundert vor Christus existiert haben. Wenn das stimmt, könnte dieser Ort sehr wohl das georgische Troja gewesen sein. Einige Wissenschaftler behaupten, die griechischen Argonauten waren nach dem mythischen goldenen Vlies genau hierher gekommen, nach Nokolakevi. Vlasa Džikija, Archäologe aus Zugdidi, erklärt,
eine der Versionen besagt, dass sich sein Palast irgendwo in den Bergen befand, wo der Fluss Rioni entspringt. Dennoch können wir mit Sicherheit auch über Nokalakevi, das antike Archäopolis, sprechen, wo der Überlieferung nach der kolchische König Aietes regierte.
Anna Gvasalia führt uns durch die riesige Anlage. Diese Stadt hinter den dicken Mauern war einst die Hauptstadt der antiken Kolchis. Die Perser belagerten die Stadt im 5. Jahrhundert 20 Jahre lang und sie scheiterten. Erst im 8. Jahrhundert fiel Nokalakevi, als der arabische General Mirwan der Taube sie eroberte und in Schutt und Asche legte. Besteigt man eine der dicken hohen Mauern, eröffnet sich ein umfassender Blick auf die weite kolchische Ebene und den Tichuri-Fluss, der sich durch das Tal schlängelt. Später mündet er in den Rioni und trägt seine Gewässer ins Schwarze Meer. Nach dem königlichen Palast und den römischen Bädern zeigt uns Anna einen der erstaunlichsten Orte dieser Siedlung, einen 40 Meter langen Tunnel. In solider römischer Bauweise errichtet, führt er steil hinunter zum Fluss.
Dieser Tunnel war der Abstieg zum Tor, das die Menschen und ihre Bewohner mit dem Fluss und über ihn mit dem Schwarzen Meer verbanden. Die Griechen, die Römer und später die Byzantiner kamen mit ihren Booten hierher, brachten Handelsgüter mit und transportierten alles, was in der Kolchis hergestellt wurde. Gold und Schmuck, verschiedene Arten von Metallen und Werkzeugen, Honig, Wein, Keramikfliesen, Holz für den Schiffbau und Leinen für die Herstellung von Fäden, Öl, Segeln und Seilen. Lasst uns heruntergehen.
And like ropes. Let's go down.
Unten am smaragdgrünen Fluss, der durch die Schlucht fließt, tauchen wir in eine Welt historischer Romantik ein. Hier, zwischen alten Steinen und Mythen, können wir uns mühelos in die Zeit der uralten Reiche zurückversetzen. Etwas weiter den Tichuri-Fluss entlang liegt ein kleines Naturwunder. Heiße Schwefelwasserquellen, deren Wasser so heiß ist, dass man darin Eier kochen könnte. Und zwei sich selbst entleerende Quellen haben sich dicke Kissen aus kohlensauren Ablagerungen gebildet. Etwas weiter unten bildet dieses Thermalwasser einen kleinen Wasserfall, der über die gefroren anmutenden Carbonatablagerungen hinabfließt. Das Wasser hier ist schon weniger heiß. Wer es aushält, kann sich wie in einer Natursauna direkt neben die herabfallenden Tropfen setzen. Ein älterer Mann, er heißt Irodi, kennt den Ort seit seiner Kindheit.
In diese Badeanstalt am Fluss komme ich seit meiner Kindheit. Das Wasser ist sehr gesund hier, es hat Heilkraft. Nur wenn man Herzprobleme hat, sollte man sich nicht in diese Natursauna setzen, da sich die Herzprobleme verschlimmern könnten.
Direkt nebenan rauscht der eiskalte Tichuri-Fluss vorbei. Das Thermal und das Flusswasser vermischen sich. Wenn man sich in der Hitze des Thermalwassers gut aufgewärmt hat, gibt es nur eins, einen Sprung in den kühlen Fluss. Oder man baut sich aus Flusssteinen eine kleine Badewanne, liegt dann im mildwarmen, verdünnten Thermalwasser und entspannt sich perfekt. Dieser versteckte Strand in der malerischen Schlucht zieht ein bunt gemischtes Publikum an. Eine Gruppe Touristen planscht gerade in einer der Thermalwannen. Danny aus Johannesburg kam als Volontär nach Georgien und verliebte sich sofort.
Dieses Land ist wunderschön. Ich bin begeistert vom Martvili Canyon und all den anderen Orten in der Umgebung und auch von der lokalen Küche und diese Thermalquelle hier. So etwas gibt es in Südafrika nicht. Es ist ein wahres Naturwunder. Eine Thermalquelle direkt neben einem Fluss. Es gibt hier eine perfekte Balance. Man wärmt sich im heißen Wasser auf und springt dann in den kalten Fluss.
Auch viele Einheimische kommen hierher, allerdings vor allem, um zu feiern. Wir werden von einer Gruppe an einem reich gedeckten Tisch eingeladen. Das Versprechen lautet, zuerst feiern, dann schwimmen. Eine ganz eigene Art der Entspannung, typisch georgisch eben.
Planschende Touristen, Tatjana, wer reist denn durch Georgien? Individualisten? Kulturinteressierte?
Für meine Erfahrung würde ich sagen, Individualisten, Feinschmecker, Weinliebhaber, Pilger, auch Wanderer kommen auf ihre Kosten in Georgien. Und man sollte nicht vergessen, die Bergregionen sind phänomenal, aber auch die kulinarischen Landschaften sind nicht weniger interessant.
Wenn man nicht wandert, wie reist man dann? Am besten in der Gruppe mit Bus, Bahn, Auto? Was geht am besten?
Man kann praktisch mit allen Verkehrsmitteln reisen. Es ist kein Problem. Bus, Bahn, Mietauto. Man kann sich einen lokalen Fremdenführer engagieren. Man kann auch ohne einen reisen, wenn man Englisch oder Russisch spricht oder auch Zeichensprache verwendet. Es ist kein Problem mit Georgien.
Tatjana, du lebst in Georgien, aber wie nah kommen Reisende, die vielleicht zum ersten Mal dort sind, dem Alltag, den Menschen?
Die Georgier sind unwahrscheinlich offen und gastfreundlich. Deshalb nehmen sie einen guten, aufrichtigen, offenen Gast auch in ihre Umarmung und lassen einen dann nicht mehr los. Das ist mir oft passiert, dass man sogar um mich gekämpft hat, sozusagen. Hier gewinnt man wirklich sehr schnell Freunde, das ist ungelogen. Am besten sollte man aber ein bisschen Sprachkenntnisse mitbringen, aber auch ein paar Sätze Georgisch lernen. Denn wenn die Georgier das hören, die tauen sofort auf.
Ja, das glaube ich, klar. Wenn man dann so umarmt und eingenommen wird, muss man auch ein bisschen Zeit mitbringen wahrscheinlich, nicht? Mit Tatjana Montik jetzt ganz nah dran in Sisatura.
Sisatura. Dieser Name steht für ein Freilichtmuseum, ein einzigartiges Projekt des Ehepaares Marika und Henri. In ihrem Museum zeigen die beiden ihren Gästen, wie die Menschen in Samigrillo früher gelebt haben. Die App scheint uns zunächst ins Nirgendwo zu führen. Wir geraten in eine solche Abgeschiedenheit, dass wir fast schon aufgeben und umkehren wollen. Doch dann sehen wir Marika. Sie erwartet uns am Gartentor.
It's a place of life experience.
Hier ist ein Ort der gelebten Erfahrung. Man muss ihn nicht nur sehen oder hören, man muss ein Teil davon werden. Er ist versteckt, weil ich sonst mein wichtigstes Ziel verliere, die wahre Gastfreundschaft. Wenn ich zu viele Gäste habe, habe ich am Ende einfach nur ein Restaurant.
In Sisatura kann man nicht übernachten, aber dafür eine Zeitmaschine besteigen und eine faszinierende Führung in die Vergangenheit bekommen.
Wir zeigen unseren Gästen unsere Geschichte, unsere Kultur, die Küche, die Folklore, sogar die Fertigkeiten des Tamada, also wie man einen Toast ausspricht, was ein wichtiges kulturelles Erbe unseres Landes ist. Wir wollen hier auch eine wilde Natur bewahren, ein echtes Ökosystem.
Marika führt uns über die große grüne Wiese von einem alten Haus zum nächsten. Die ersten Gebäude stammen aus dem Mittelalter, gebaut aus Haselnussruten und mit Lehm abgedichtet. Am Ende des Ethnodorfes steht dann das Kontrastprogramm, ein geräumiges Haus mit einer geschnitzten Holzterrasse und vielen Zimmern. So wurden die Häuser hier erst ab dem 19. Jahrhundert gebaut. Wegen der vielen Niederschläge stehen die mingrelischen Häuser oft auf hohen Pfählen. Auffällig ist auch, dass der Platz rund um das Haus immer großzügig bemessen ist. Die Lichtung zwischen dem Zaun und dem Haupthaus ist immer weitläufig. Dafür gibt es einen Grund. Die Hausherrin muss, sobald sie den Gast am Tor erblickt, genug Zeit haben, das Essen zuzubereiten und den Tisch zu decken, bevor der Gast das Haus erreicht. So zumindest behauptet der Volksmund.
All diese Häuser sind mobil. Das Leben hier war schon immer sehr hart. Deswegen war hier alles transportierbar, sogar die Häuser, weil die Menschen oft vor Feinden fliehen mussten. Manchmal musste man von einem Ort zum anderen umsiedeln und all das, was Sie hier sehen, konnte mitgenommen werden. Das sind Bretter, man gibt ihnen Nummern. Und wenn man das Haus baut, braucht man nicht viele Nägel, sodass man sie schnell auseinander und zusammenbauen kann.
Demolition, reconstruct. Im Ethnodorf entdecken wir einzigartige Alltagsgegenstände. Alte Kinderlaufhilfen, eine tragbare Wiege, traditionelle Kleidung aus Filz und viele historische Fotografien. Marika zeigt uns einen massiven steinernen Gewürzmörser.
Dies ist das erste Küchengerät, das älteste in Samegrelo. Im Kolchestal hatten wir wegen der hohen Feuchtigkeit sehr lange Zeit ein großes Malaria-Problem. Die Menschen fanden heraus, wie man viele Gewürze als Heilmittel einsetzen kann. Das ist der Grund, warum in unserer Gastronomie so viele und so unterschiedliche Gewürze verwendet werden. Und deshalb war der Mörser das erste Küchenutensil.
Wir gehen am Teich vorbei, sehen uns eine alte Wassermühle an und gelangen in eine große Laube mit Tischen, einer Bar und einer Küche. Hier warten auf uns Russo und Georgi, die Freunde der Familie, die auch große Fans der migrälischen Vergangenheit sind. Marika hat bereits erste Köstlichkeiten auf den Tisch gestellt: migrälisches Hachapuri, Fladenbrot mit üppigem Käsebelag und Acepsandali, Gemüseragout. Die Speisen werden serviert in einem gemusterten Tongeschirr, einer handgefertigten Keramik von lokalen Töpfern. Samigrelo ist reich an Handwerkkunst und noch reicher an Traditionen. Besonders skurril sind die Bestattungsbräuche. Es gibt etwa einen Glauben, dass wenn ein Mensch nicht zu Hause stirbt, seine Seele vor der Bestattung unbedingt heimgeholt werden muss, durch eine Negan-Linie, die vom Sterbeort bis zu seinem Haus gespannt wird. Diese Linie, so sagt man, sei die Bewegungsbahn für die Seele. Rusudan und Gia haben einmal selbst eine skurrile Geschichte erlebt.
Eines Tages lag Gia im Krankenhaus. Sein Arzt rief mich einmal an und sagte: Ich weiß, dass Sie nicht an so etwas glauben, aber in dem Bett, in dem jetzt Gia liegt, ist am Sonntag jemand gestorben. Gerade sind die Leute gekommen, um die Seele dieses Toten abzuholen. Ohne dieses Ritual können Sie die Beerdigung nicht abhalten. Ich protestierte, das ist doch nichts mehr als ein alter Brauch. Aber diese Leute bestanden darauf, diese Seele unbedingt mitzunehmen. Sie hatten ein Musikinstrument, Panduri, und einen Hahn dabei. Warum? Wenn die Seele ihnen folgen würde, würde der Hahn krähen. Das wäre das Zeichen. Sie mussten so lange spielen, bis der Hahn sang. Glücklicherweise spielten sie so gut, dass der Hahn schnell krähte. Das heißt, die Seele machte sich auf den Heimweg.
Vor dem Essen wünscht uns Marika auf Migrelisch guten Appetit. Scherge Gau, übersetzt, möge euch das Essen wohlbekommen. Wenn man vor dem Trinken keinen Toast ausspricht, gilt das als Sünde, erklärt unsere Gastgeberin. Dann spricht sie selbst einen Toast aus.
Sie haben die Häuser gesehen. Sie mögen primitiv oder sehr einfach erscheinen, aber unsere Geschichte war immer die gleiche. Krieg, Krieg, Krieg. Es gab für die Menschen kaum eine Chance, in materielle Werte zu investieren. Deshalb, so glaube ich, haben meine Landsleute auf das Immaterielle gesetzt. Dazu gehört die Kultur des Trinkens, die Folklore und der Gesang. Sogar das Fluchen ist bei uns eine Art Kunst, denn es ist alles andere als einfach. Dieser Toast ist auf unsere reichhaltige, wenn auch nicht einfache, Kultur und Geschichte. Quite maybe complicated, but very interesting and
very diverse culture and history. In Samigrelo sind wir in eine faszinierende Welt voller Mythen und Legenden eingetaucht. Vom goldenen Vlies am Ufer des Tichuri-Flusses bis zu den Seelen, die vom singenden Hahn heimgeführt werden. Was wir entdeckt haben, ist mehr als nur Geschichte. Es ist das pulsierende Herz Georgiens. Es schlägt weiter in seinen Traditionen und seiner Gastfreundschaft.
Tatjana Samegrelo haben wir kennengelernt, über Tiflis haben wir gesprochen zumindest. Was muss man noch gesehen, erlebt haben in Georgien?
Für den Herbst würde ich die Weinregionen empfehlen, zum Beispiel das Alazani-Tal oder die Regionen Racha und Lechhumi, für den schönen Wein und die schönen Landschaften, die Weinberge. Im Sommer würde ich natürlich die Berge empfehlen zum Wandern, Tuschetien, Chefsuretien, Racha und Zvanetien. Und für den Frühling und Herbst würde ich die Schwarzmeerregion empfehlen. Da gibt es zum Beispiel verlassene Villen der russischen Adligen an der Schwarzmeerküste. Es gibt die Stadt Batumi. Es gibt Strände mit dem schwarzen Sand, über den gesagt wird, dass er heilende Wirkung hat. Also es gibt schon einige Sachen, die man hier machen kann.
Mit Tatjana Montik haben wir Georgien kennengelernt, einen weiteren Teil Georgiens. Tatjana, ich danke dir, bis zum nächsten Mal.
Danke, Udo, bis zum nächsten Mal.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Konrad Winkler, Wolfgang Sesko und Udo Schmidt.
სოფლის წუთების სულ ასე იყო ხან ცარიელი ხან სავსე იყო სამელნე ხან სავსე იყო სამელნე თან უცხო იყო თანაც ნაცნობი თან ახლო იყო თან შორდებოდა დღეს ღამე და შორდებოდა დღეს ღამე ora male iko tanguiani ko tan nadre
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.